Sterbephasen nach Kübler-Ross. Frau Kübler-Ross ist eine Frau, die hat in Amerika gearbeitet und sie hat eine Zeit lang sehr viele Interviews geführt mit Sterbenden. Hat sie begleitet, beobachtet und hat irgendwann festgestellt, es gibt bestimmte Dinge, die immer wiederkehren und hat die dann versucht aufzuschreiben und zu bündeln. Es ist schon ein paar Jahre her, vor 30 Jahren war das ganz aktuell, aber das, was richtig ist, bleibt richtig und meine Erfahrungen sind auch so, dass ich das wahrnehmen kann, was da formuliert ist. Es gibt bestimmte Parallelen bei Sterbenden und bei den Angehörigen. Bei den verschiedenen Phasen, die der Mensch durchzumachen hat, wenn er eine unheilvolle Nachricht erhält, ist Folgendes zu beachten. Die dargelegten Phasen wirken unterschiedlich lange Perioden hindurch, lösen einander oft ab, existieren auch nebeneinander. Jeder, der einen Schwerkranken begleitet, sollte sich davor hüten, die psychische Verfasstheit des Kranken schematisch einordnen zu wollen. Die verschiedenen Phasen sollen helfen, das Erleben und die Auseinandersetzung des Kranken besser zu verstehen. Also es geht darum zu gucken, was passiert mit dem Kranken und wie kann ich Dinge besser einordnen, um besser auf ihn eingehen zu können. Die Phasen sind auch bei Angehörigen zu beobachten, die vom Sterben oder vom Tod eines geliebten Menschen betroffen sind. Oder auch bei Ärzten und beim Pflegepersonal. Man kann das teilweise ein Stückchen übertragen, dass Sterbephasen und Trauerphasen ein Stück vergleichbar sind. Nicht eins zu eins umzusetzen, aber es einfach im Hinterkopf mitzubehalten, dass auch Angehörige manchmal in dieser Richtung agieren und reagieren. Es gibt verschiedene Formulierungen, manchmal anders benannt, aber immer gibt es diese fünf Phasen, die man beobachten kann. Es geht erst um das Nicht-Wahrhaben-Wollen und Isolierung. Das heißt, der Arzt hat sich getäuscht. Die Ergebnisse sind vertauscht worden im Labor. Das kann nicht sein. Bei mir nicht. Es gibt es bei Benachrichtigungen, wenn Angehörige benachrichtigt werden. Nein, sie haben sich da vertan. Mein Mann, der lebt noch. Also es gibt ein Verleugnen von dieser großen Phase. Und es ist gut so. Ich erlebe das bei Angehörigen, die den Verstorbenen dann sehen und sagen, das kann gar nicht sein. Oder die dann sagen, das ist wie ein böser Traum. Ich hoffe, dass ich bald wach werde. Unsere Psyche ist so gebaut, dass sie einfach bestimmte Dinge verleugnet, um sie verarbeiten und um sie ertragen zu können. Es gibt die Phase des Zorns. Ich bin wütend auf Gott und Welt und auf die Umstände und auf die Krankheit und all sowas. Es ärgert mich. Ich bin wütend. Es gibt die Zeit des Verhandelns. Lieber Gott, lass mich doch noch leben, bis meine Enkelin verheiratet ist. Oder ich möchte so gerne noch bei der Abiturfeier dabei sein. Ich möchte so gerne noch bis zu meiner Silberhochzeit leben und dann spende ich auch eine ganz große Summe an ich weiß nicht was. Also ein Verhandeln um eine Verlängerung, um eine Besserung. Es gibt die Phase der Depression. Das heißt, Menschen werden verzweifelt, sie fallen in ein tiefes Loch, sie können mit der Sache überhaupt nicht mehr umgehen, sie sind ein Stück niedergeschlagen. Und wenn es gut geht, es gibt die Phase der Zustimmung, dass Menschen dahin kommen und sagen, ja, es ist so. Bei alten Menschen erlebe ich das häufig ganz früh, dass sie sagen, ach, ich habe genug gelebt. Der Herrgott soll mich holen. Ich will nicht mehr. Die ganz gelassen in diesen Tod hineingehen. Und das finde ich immer sehr schön. Aber es gibt eben auch Patienten, die nicht dazu kommen. Ich habe einen Patienten erlebt, der hat bis 5 Minuten vor seinem Tod noch gesagt, ich sterbe nicht, werde noch gebraucht, ich muss für meine Kinder da sein, die sind noch so klein, ich werde nicht sterben. Bis 5 Minuten vor dem Tod. Alles das gibt die gesamte Bandbreite. Die Prozesse verlaufen nicht so, ich fange an und arbeite das jetzt schön nacheinander ab und wenn ich das eine erledigt habe, dann kommt das nächste. So passiert es nicht. Sondern es passiert eher so, ein Rauf und Runter, hin und her. Und wenn ich die aggressive Verweigerung hinter mir habe, dann kommt nochmal eine aktive Verweigerung, Wenn die Verweigerung, das Verleugnen nicht mehr hilft, wenn klar ist, die Ergebnisse sind doch richtig, wenn ich der Tatsachen nicht mehr leugnen kann, kommt oft diese Wut. Warum ich? Warum nicht jemand anders? Ich habe immer so gut gelebt und mein Nachbar ist eigentlich ein Schwein und der ist gesund. Kann doch nicht sein. Diese Wut ist wichtig, dass Sie das wissen, dass die diesen Blitzableiter sucht und unter Umständen bei Ihnen landet. Sie sind in der Regel nicht gemeint. Es sei denn, sie behandeln die Menschen schlecht, dann haben sie auch einen Grund, wütend zu sein. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie zu den Patienten anständig sind und dann kommt die Wut, ohne dass sie schuld sind, auf sie. Und wenn Sie das wissen, es ist ein ganz normaler Vorgang, dann können Sie vielleicht ein Stückchen gelassener diesen Blitzableiter spielen und sagen, okay, dann ist es jetzt so. Der Zorn des Patienten platzt wie eine Schrotladung. Fetzen fliegen in alle Richtungen und treffen jeden. Er wütet gegen Gott und jeden, der gesund ist. Man sollte dies so verstehen, als ob er sagen wollte, ich bin noch am Leben, vergiss das nicht. Sein Zorn darf nicht persönlich genommen werden. Verhandeln, habe ich gerade schon gesagt. Bitte lass meine Frau noch so lange leben, bis sie sieht, wie unser Kind in den Kindergarten kommt. Meistens funktioniert das nicht, manchmal in Ansätzen. Sie machen Versprechungen, um dem ein Stückchen Nachdruck zu verleihen. Der Patient ist weniger von Feindseligkeiten besetzt. Er kann besser zuhören, man kann besser mit ihm kommunizieren wieder. Man kann das auch einfach ein Stück mit ihm kommunizieren, dass man sagt, ja, ich kann mir vorstellen, dass Sie wollen noch, dass Sie sehen, wie Ihr Kind in den Kindergarten kommt, zum Beispiel. Ne? Dass man das auch wirklich miteinander teilt, miteinander bespricht und das auch sein lässt und das darf da sein. Nicht sagen, versprechen, das geht bestimmt, das kriegen wir schon hin. Das ist nicht gemeint, aber das ist diesen Wunsch zu hören und dazulassen. Die vierte Phase, die tiefe Depression, es ist ganz natürlich, es ist diese Traurigkeit. Krankheit kann nicht länger geleugnet werden, es werden erste Einschränkungen klar, man kann nicht mehr das tun, was man will, es können finanzielle Belastungen auftreten, es kommt die Frage, was macht jetzt meine Frau alleine, wie kann das gehen? Eine Frau macht sich Sorgen, dass sie durch den Verlust einer Brust einen Teil ihrer Weiblichkeit verliert, auch das ein ganz großes Thema, also nicht nur dieses, sondern einfach, wie werde ich von anderen wahrgenommen? Können andere meine Krankheit akzeptieren? Ich erlebe das ganz häufig nach Operationen, dass mir Leute zeigen. Wildfremde Leute, gucken Sie mal, da habe ich meine Operation. Es ist kein Voyeurismus, sondern es ist der Wunsch danach, dass ich sage, ja, ich kann das aushalten, ich kann das sehen und du bist trotzdem noch ein lebenswerter Mensch. Also diese Sorge, nicht mehr akzeptiert zu werden mit meinen Einschränkungen. Wenn man dem Patienten gestattet hat, diese Stadien zu durchlaufen, gestatten, dass er das darf, dass er zornig sein darf, dass er depressiv sein darf, dass er weinen darf und nicht sagen, du musst stark sein, stell dich nicht so an. Das darfst du nicht denken. Doch, er darf. Aber Angehörige oder Menschen von außen versuchen manchmal Dinge zu verbieten und das hilft nicht, sondern einfach wahrnehmen, es darf sein. Und wenn das gelingt, wenn er weinen darf, wenn er trauern darf, wenn er unerledigte Geschäfte vielleicht noch erledigen kann, dann kann diese Phase der Hinnahme erreicht werden, dass Menschen wirklich sagen, ja, ich kann es akzeptieren und ich bin bereit. Und es ist dann ein sehr friedvoller Prozess. Er wird nicht glücklich sein, natürlich nicht. Aber er muss auch nicht länger deprimiert und zornig sein. Es ist die Phase, wo dann ein gewaltiges Schlafbedürfnis auftaucht, dass man nicht mehr viel braucht, dass man nicht mehr viel belästigt werden muss. Sie wissen aus der Pflege wahrscheinlich, man muss nicht mehr gucken, dass er immer was isst. Das gibt es ja bei vielen Angehörigen auch. Der muss was essen, damit er bei Kräften bleibt. Muss er nicht mehr. Er muss nichts mehr essen. Er muss auch nichts mehr trinken. Auch das wissen Sie. Es ist nicht mehr notwendig, ihn damit zu belasten, sondern er braucht nur noch das, was er wirklich selber will. Und ansonsten lässt man ihn in Ruhe. Die Pflege muss nicht mehr so sein, dass man ihn wirklich von Kopf bis Fuß gründlich wäscht, sondern nur das, was nicht belastet ist und was notwendig ist. Man kann es alles ein bisschen runterfahren in dieser letzten Phase.